Ja, ich begrüße Sie zu der nächsten Vorlesung über Wittgenstein und beginne mit einem technischen Punkt, der sich verbindet mit einer Aufforderung, aktiv zu werden im Zusammenhang mit dieser Lehrveranstaltung. Das ist das eine, was ich vorhabe, das erste. Das zweite, was ich vorhabe, ist ein nicht technischer Punkt, sondern ist eine Alltagsbeobachtung, die diese Woche mir einfach unterlaufen ist. Und von dieser Alltagsbeobachtung aus möchte ich eine Verbindung herstellen zwischen dem, was Sie alle kennen, Erfahrungen, die wir alle kennen, und den Dingen, die wir hier diskutieren. Drittens habe ich vor, noch Bezug zu nehmen auf den Vortrag von Tugendhat, den Tugendhat gehalten hat am Montag hier in diesem Raum, weil sich, denke ich, damit eine sehr gute Gelegenheit ergibt, das auch noch einmal zu beleuchten. Worum es hier geht, Sie merken also, ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich schnurstracks auf das Manuskript 115 zugehe und das sachgerecht zerlege, sondern es hat mehr eine spiralenförmige Bewegung. Ich denke aber, das ist vertretbar. Es handelt sich also darum, Ihnen den Platz, den Raum, den Gedankenraum darzustellen und auch allenfalls ein bisschen repetitiv darzustellen, um dessen Willen es interessant ist, sich mit dem Manuskript 115 zu beschäftigen. Ich hoffe doch, heute noch und neuerlich zu diesem Manuskript zu kommen. Ich werde aber heute auch, insofern ich das sehen kann, noch nicht das neue Material diskutieren, sondern noch einen letzten Schritt zu machen, um Ihnen zu vergegenwärtigen, was wir vergangenes Semester diskutiert haben. Das Technische, um damit zu beginnen, ist das letzthin schon erwähnte Wikiweb, zu dem ich einen Link auf wittgenstein-philo.at/lvhtml gelegt habe. Das ist ganz unten, dieser Link. Und dieses Wikiweb haben Sie also an dieser Stelle zugänglich. Worum handelt es sich im Prinzip? Es ist ganz schlicht folgendermaßen zu beschreiben. Sie haben zwei Qualitäten in diesen Seiten, die es in dieser Kombination praktisch sonst nicht gibt am www. Einerseits, das gibt es schon, Sie haben einen anonymen Zugang zu etwas, was auch verwaltet werden kann. Also es handelt sich um eine Möglichkeit, Beiträge zu verfassen und zu kommunizieren mit anderen Leuten. Diese Beiträge können Sie verfassen, ohne dass Sie sich selber identifizieren müssen. Sowas gibt es nicht zu gering. Aber die zweite Tatsache, die macht aus dem wirklich etwas Einzigartiges, und das besteht darin, dass Sie nicht wie in Foren oder anderen solchen Installationen zu einem vorhandenen Text anonym Ihre Meinung dazu sagen, sondern Sie schreiben in den Text selber, der hier gleichzeitig vorhanden ist. Das heißt, Sie wirken mit, es gibt keine Trennwand, es gibt keine Kontrollinstanz zwischen dem, was Sie hier sehen und dem, was Sie damit machen. Das ist auf eine also fast schon atemberaubende Art und Weise, würde ich sagen, nun tatsächlich das Angebot, selbst aktiv zu werden. Solche Angebote haben es an sich, dass sie auch immer ein bisschen einschüchternd sind vor allem, und wenn alle Leute gleichzeitig aktiv werden können, dann ist nicht auszuschließen, ganz im Gegenteil, es ist zu erwarten, dass sie nicht nur aktiv, sondern auch destruktiv werden. Das gehört mit zu den Schönheiten und Risiken dieses speziellen Seitendesigns. Ich habe mir gedacht, in einem vergleichsweise doch sehr reservierten und sachorientierten Bereich wie unserer Wittgenstein-Vorlesung lässt sich dieses Risiko eingehen, und ich zeige Ihnen mal jetzt hier kurz, was ich schon reingestellt habe seit dem letzten Mal und wozu ich Sie einlade, daran teilzunehmen. Ich verfüge also über zwei Texte, die mir eingereicht worden sind, von Herrn Klassen und Nickel und von Herrn Blaschke, die sich schon aus der vergangenen Saison beschäftigt haben, kurz mit den Wittgenstein Manuskript, und ich habe diese beiden Kommentare hier zur Verfügung gestellt. Zu Blaschke bin ich noch nicht gekommen, das ist nur vorhanden einmal, ist lesbar, ist aufgeteilt, aber das, was ich Ihnen im Speziellen zeigen möchte, habe ich jetzt nur bei Klassner und Nickel gemacht. Sie sehen hier links unten, dass ich die ersten beiden Seiten gesperrt habe. Das ist ein kleiner Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, die können Sie nicht editieren, das brauchen Sie auch nicht zu editieren, weil das ist einfach das Inhaltsverzeichnis und das, denke ich, ist eine vertretbare Einschränkung der freien Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man da an dem Inhaltsverzeichnis nicht extra was herumtut. Aber hier geht es schon los im Kommentar von Glasner-Nickel zu Paragraph 4. Den Sie hier sehen, Sie haben die Möglichkeit, Sie haben also diese durchgeschriebenen, ganz linksbündig formulierten Sachen sind der ursprüngliche Text. Sie haben nun die Möglichkeit, in diesen ursprünglichen Text Kommentare hineinzuschreiben, wie zum Beispiel das, was ich hier hineingeschrieben habe. Ich hatte mir ursprünglich gedacht, weil es doch sehr wichtig und signifikant ist, das auch hier zu diskutieren. Da ich aber eh immer etwas mehr mit der Zeit im Verzug bin, möchte ich es eigentlich nicht hier diskutieren, sondern Ihnen vorstellen und Sie auffordern, an dieser Diskussion mitzumachen. Auf die Punkte, um die es da geht, komme ich heute sowieso noch zurück, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das im Prinzip geht. Sie klicken hier einfach nur auf Editieren unten und haben den Text, um den es sich da geht, in seiner ungeschützten Fertigkeit und Vollständigkeit. Und Sie können jetzt in diesen Text. Ich bin gerade unter anderem mit Webcast unterwegs. Das war eine Annonce der Hochschülerschaft. Im Audi Max gibt es eine Besetzung und ein Streikkomitee. Falls Sie das hören, im Raum von Wien sind Sie dazu eingeladen, hier teilzunehmen. Ja, wir sind hier bei diesem Text. Einfache Formatierungsratschläge erhalten Sie unten, wenn Sie den Editierungsbutton anwählen. Sie können, wenn Sie Textformatierungsregeln anklicken, auch eine ganze Seite von raffinierteren Formatierungsmöglichkeiten finden. Ich zeige Ihnen nur ganz simpel, wie es im Prinzip geht. Sie haben hier schon die Möglichkeit zu sehen, Strichpunkt, Doppelpunkt rückt den Text auf eine Tab-Einrückung ein. Also was Sie vorher gesehen haben, was ich als Kommentar geschrieben habe, schreibt man im Text mit dieser Notation. Das ist Notation, die ist Wiki-spezifisch. Das haben die sich einfallen lassen und das ist vergleichsweise einfach zu lernen. Der ganze Zweck ist, dass man sich nicht besonders große Mühe machen kann. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Sie schreiben zum Beispiel zwei Rufzeichen vor das nachfolgende Wort und Sie können diese Sache auch vorher anschauen, bevor Sie sie speichern, wie das aussieht. Hier sehen Sie allerdings nichts. Sieht man was? Ah ja, doch, hier sieht man es ja. Also so sieht das aus. Das ist der Effekt von zwei Rufzeichen, die Sie vorher eingeben. Wenn Sie zum Beispiel stattdessen zwei einzelne Apostrophe vor und hinter das Wort setzen, dann wird das Ding italics. Den Rest überlasse ich Ihrer Erfindungsgabe nicht so sehr, Ihrer Erkundungslust. Wir tun das hier wieder raus. Wenn Sie etwas radikal falsch machen, brauchen Sie keine große Angst zu haben. Es gibt Speicherkopien davon, also es kann nicht wirklich etwas
endgültig passieren. Das Wichtige, ja, ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Sachen, die man sinnvoll auch noch wissen sollte für die Behandlung dieses Webs. Sie können, ja, das sollte ich vielleicht doch noch zeigen, Sie können sehr leicht neue Seiten generieren. Das ist vielleicht etwas, was speziell interessant ist, weil sich bald zeigen wird, wenn die Diskussion lebhaft wird, dass diese vielen ineinander geschachtelten und ein bisschen versetzten Absätze nicht sehr übersichtlich ist. Sie können an einer Stelle einfach eine neue Seite machen. Das machen Sie so, das zeige ich Ihnen noch. Sie möchten zum Beispiel hier vor Gericht eine Bemerkung machen. Dann schreiben Sie einfach, wenn es wahr ist jetzt, zwei Worte, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, die nicht voneinander getrennt sind, schreiben Sie damit rein. Probieren wir das mal, ob das funktioniert. Ja, dann in dem Fall stimmt es nicht ganz, aber im Prinzip ist das dann so, Sie kriegen, hier haben Sie diese eingefügten beiden Worte, Sie kriegen hier ein Fragezeichen. Wenn Sie auf dieses Fragezeichen klicken, kriegen Sie eine neue Seite und diese neue Seite können Sie mit Ihrem Text versehen und sagen wir, da schreiben Sie das hinein, das speichern Sie und dann gehen Sie wieder zurück und haben jetzt hier diese neue Seite. Wenn Sie diese Seite nicht einfach alleine stehen lassen wollen, dann schreiben Sie hier zum Beispiel dazu, das ist nun wirklich das Letzte, was ich diesbezüglich sage, HTML-Links macht man mit eckigen Klammern. Sie schreiben dann hier zum Beispiel hin Startseite in eckige Klammern und haben hier einen Link auf die Startseite. Also so einfach war Hypertext noch nie. Ich sage Ihnen nichts über die Inhalte, die hier drinnen sind. Die sind selbst interessant und lohnen und laden also ein zum selber machen. Jetzt tun wir das noch raus, was wir da gerade sinnloserweise hineingetan haben. Wenn ich es finde, hier. So, gibt es dazu Fragen? Also ich gebe das zu Ihrer Beschäftigung frei. Jetzt der zweite Punkt, die Alltagsepisode, die dazu gedacht ist, Ihnen einen Blick auf unsere Thematik klarzumachen. Ich habe vergangene Woche einen Brief bekommen. Dazu ausgesehen, das ist der Brief, ich habe ihn aus dem Briefkasten genommen, ich habe ihn geöffnet, ich bin draufgekommen, es handelt sich um eine Geburtsanzeige. Es ist eine Melanie geboren. Im März, das aufgemacht, ich habe da das Bild von Melanie gesehen, hallo ihr Lieben, ich habe mein gemütliches Apartment mit Vollpension verlassen, herzliche Glückwünsche, eure Melanie. Mir war nicht ganz klar, wer das ist und wer das sein könnte, wer das zu mir schickt. Dann habe ich auf den Absender gesehen, diesem Absender sind zwei Personen angeführt, die ich auch nicht kenne. Dann habe ich mir gedacht, also mein Gedächtnis ist schon recht schwach, aber vielleicht sind es Studierende, die ich irgendwo kennengelernt habe. Ich weiß es nicht, war aber etwas unsicher, wusste nicht recht, was ich tun soll. Dann habe ich nochmal auf den Adressaten gesehen, das ist 6. Bezirk, das ist ganz gut, Herbert Ratschtilek. Herbert Ratschtilek, zu dem gehört das. Der wohnt im 6. Bezirk, aber woanders. Und ich werde es dann sicherlich bei ihm abgeben. Aber an dieser Stelle, ein bisschen später genauer gesagt, habe ich mir gedacht, das eignet sich eigentlich sehr gut, um zu erläutern, worüber wir reden. Es ist nicht so, dass ich täglich, wenn ich zu meinem Postkasten gehe, die einzelnen Stücke herausnehme und sie prüfe, ob die Identifikation zwischen dem Adressaten hier und mir stattfindet. Das ist genau nicht der Fall. Es ist auch nicht der Fall, dass ich, wenn ich ein Foto sehe, dieses Foto zunächst einmal vor mich hinstelle und mir sage, was kann damit abgebildet sein? Woher sollte ich, ist das so oder ist das nicht so? Sondern es ist so, dass ich das einfach einmal mitnehme, dass ich davon ausgehe, das gehört mir, dass ich damit umgehe und dass ich erst in einem weiteren Verlauf, wenn ich bestimmte Probleme mit dem habe, was mir da so vorliegt, noch einmal hinschaue, skeptisch werde, überprüfe. Ich denke, das ist eine Feststellung, ein Statement, das einfach gänzlich unwiderlegbar ist. Und die Frage ist jetzt die, wo gehört diese Art von Statement, diese Art von Geschichte, kann man sagen, das ist ja eine Geschichte, wo gehört diese Art von Geschichte hinein in die Philosophie und in das, was den Wittgenstein interessiert. Das ist das Problem. Also das ist eigentlich, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, nur noch einmal eine andere Version des Schreibtischproblems vom Wittgenstein. Das, was der Wittgenstein sagt, ich gehe in mein Arbeitszimmer, meinen Schreibtisch betrachte ich nicht so, dass ich vor ihm stehe und nicht weiß, was ich mit ihm tun soll, sondern er ist mir wohl vertraut. Also in dem Fall das Postwesen und innerhalb des Postwesens bestimmte Funktionen sind mir wohl vertraut. Warum? Also wo gehört diese Story hin? Und dazu würde ich jetzt mal als erstes sagen zur Platzierung und zur Orientierung. Es ist natürlich hochinteressant und hochsignifikant, dass im Rahmen meiner Geschichte, so ist sie ausgewählt, die Identifizierung sehr wohl auch vorkommt. Die spielt auch eine Rolle an der Stelle, an der ich mir gar nicht mehr zurechtlegen kann, was da eigentlich los ist, an der ich mit dem Ding nichts mehr machen kann, wenn ich prüfend ein zweites oder drittes Mal hinschaue und sage, hoppla, und ganz an dieser Stelle geradezu entlastet sage, bin ich froh, jetzt weiß ich, worum es geht, der ist ja nicht für mich. Das heißt, hier ist eine Identifikation fehlgeschlagen. Das ist geradezu eine Entlastung angesichts einer Desorientierung im Normalverbrauch und im normalen Umgang. Also diese beiden Geschichten haben etwas miteinander zu tun, die sind ineinander geschoben, könnte man sagen. Ich könnte eine andere Geschichte erzählen. Diese Geschichte würde zum Beispiel spielen im Department of Lost Letters oder sowas. Also dort, wo die Briefe hinkommen, die alle miteinander nicht den richtigen Absender gefunden haben oder wo man nicht weiß, welcher das ist. Ich kriege ja mit dem Namen Rachowitz, ist es sehr verständlich, fürchterlich entstellte sozusagen Briefe trotzdem zugestellt. Das ist ja sehr interessant. Nicht? Also die vielfältigsten Versionen des Namens Rachowitz, die da drauf stehen, die hindern das Postamt nicht daran, es mir tatsächlich zuzustellen. Aber stellen wir uns vor, die andere Geschichte dieser Suchstelle für verlorene Adressaten, dort ist die Story von vornherein eine andere, weil die dortige Umgebung geht davon aus, dass dass Briefe, die dorthin kommen, ihre Adressaten verloren haben. Nicht? Das sind also so wie die entlaufenen Tiere oder sowas ähnliches, die dort sind. Und in diesem Zusammenhang gehört es zu der ganzen Rahmenumgebung, dass man jedes einzelne Stück im Zusammenhang mit Identifikationsfragen behandelt, dass man sich den Brief in die Hand nimmt und sich bei jedem Brief fragt, darauf genau ist man eingestellt, bei jedem Brief fragt, wo könnte der hingehören, wo könnte der zuzuordnen sein. Das ist sozusagen möglich, und der Grund, warum ich diese zweite Variante sage, ist, weil es nun eine Charakteristik der neuzeitlichen Erkenntnistheorie ist, dass dieses zweite Szenario, also das Szenario, wir sind konfrontiert mit Einzeldingen, die wir darstellen, die wir auf irgendeine Art und Weise präsentiert haben, sei es unmittelbar, sei es durch Abbildungen. Und diese Einzeldinge, die sich in Sachverhalten zueinander konfigurieren, diese Einzelsachverhalte, die müssen wir richtig hinbringen. Wir nehmen den Brief raus aus dem normalen Postverkehr und versuchen die Frage zu klären, wie kann man den zuordnen. Und in dem Beispiel wird es, glaube ich, ganz schön, was an dem Problem eine philosophische Herausforderung ist. Man kann nämlich sagen, man kann sich jetzt die Frage stellen, im normalen Postverkehr, wenn die Briefe einfach ausgeteilt werden, findet dort Identifikation statt. Ja, wie schaut das aus, nicht nur für mich als den Adressaten, sondern auch für den Postboten, für die Postbotin? Identifizieren die einzelnen Dinge mit mir und reagieren dann aufgrund ihrer Identifikation? Liegt also dem gewöhnlichen Postverkehr eine Identifikation zugrunde? Oder ist es so, dass der normale Postverkehr eine Praxis ist, die an bestimmten Stellen, wenn sie in Schwierigkeiten gerät, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich eine explizite Identifikation hin überstiegen wird. Kann man jetzt, darum habe ich das Beispiel auch gewählt, zusammensehen mit dem sehr schönen Beispiel von Glasner und Nickel im Zusammenhang mit kriminaltechnischer Untersuchung. Eine kriminaltechnische Untersuchung, in der es darum geht, aus mehreren Verdächtigen eine Person allenfalls wiederzuerkennen, das ist nun genau so eine Identifikation. Ist ein Identifikationsszenario, das sich aus ganz bestimmten Gründen nahelegt und das wir als Teil unseres Lebens haben und auch brauchen. Die Frage ergibt sich jetzt allerdings, nochmal gesagt, wie verhalten sich die beiden Geschichten, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, die vom normalen Postverkehr und die vom verlorenen Gegenstände, die vom, ich kenne jemanden schon urlange und ich hole jemanden heraus in einer Identifikationssituation. Wie verhalten sich diese beiden Geschichten? Und dazu ist jetzt mal zu sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auf das systematisch genauer eingehen werde in späteren Vorlesungen, aber ich möchte den einen Hinweis jetzt hier doch schon geben. Ich habe Ihnen diesen Link angemerkt, ich glaube in Paragraphen 9, es gibt einen Artikel von mir, den ich vergangenes Jahr geschrieben habe, der heißt Lebenswelt versus Modellierung, und in diesem Artikel versuche ich der Frage nachzugehen, eigentlich hat der Artikel vorher geheißen oder nachher geheißen, ich weiß es gar nicht, ist die Lebenswelt ein guter Grund? Ist die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, von der Einbettung von Praktiken und Sprachmöglichkeiten in das Alltagsverfahren, in die Alltagsabläufe, die ja einerseits ganz unbestreitbar sind, eignet sich das und unter welchen Umständen eignet sich eine solche Geschichte dazu, Gründe beizubringen für Sicherheit von Erkenntnis. Denn die Pointe, die hinter dem liegt, was ich angedeutet habe, dass die neuzeitliche Erkenntnistheorie in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle und ganz massiv solche Einzelidentifikationen und die Zusammensetzung zwischen Einzelidentifikationen als das Wesentliche angesehen hat, die Pointe, die sich in dem Zusammenhang damit verbindet, ist, dass der Hinweis auf die Wohlvertrautheit, die Lebenswelt, die Alltagssprache, diese Form von Fixierung zu hinterfragen versucht. Und die Frage, ist die Lebenswelt ein guter Grund, zielt in die Richtung zu fragen, hat man auf die Art und Weise, wenn man verweist darauf, so Wittgenstein-Zitat jetzt, so reden wir, oder Husserl-Zitat, die Lebenswelt ist vorausgesetzt aller wissenschaftlichen und technischen Weiterentwicklung, hat man auf diese Art und Weise ein Fundament gefunden, das tiefer liegt und wichtiger ist, als das Fundament, das man in der Erkenntnistheorie zu finden versucht hat. Das ist die Fragestellung, in ganz allgemeinen Rahmen, vor deren Hintergrund ich das explizieren möchte und kann, worum es dem Wittgenstein da geht, auch im Manuskript 115. Es geht dem Wittgenstein darum nicht, aber es macht sehr viel Sinn, die Detailüberlegungen, um die es Wittgenstein geht, in diesem allgemeinen Rahmen zu sehen. Das ist vor allem deswegen auch, denke ich, jetzt ein Hinweis an Sie, weil in den Diskussionen, sowohl schriftlich als auch mündlich, die mir so präsent sind, fällt mir ein wichtiger Aspekt auf, der offenbar eine Schwierigkeit ausmacht in der Umgangsweise mit Wittgenstein. Man weiß nicht so richtig, wozu macht er das eigentlich, was er macht, und wohin will er denn, wohin ist er denn unterwegs. Daher die Überlegung, ordnen wir ihn einer philosophischen Strömung zu oder vergleichen wir ihn mit einem wissenschaftlichen Modell oder lassen wir uns was einfallen, was uns wichtig ist, weil es nicht einfach ist. Und ich meine, dazu muss man in Erinnerung rufen, das ist nicht ein Buch, das er publiziert hat, sondern das sind seine Arbeitsskizzen. Es ist nicht einfach, so ganz deutlich sich selber zu machen, was die Pointen sind und an welcher Stelle der philosophischen Gedankenlandschaft er sich eigentlich anhängt und einhängt. Und wenn Sie philosophisch mit dem Ding weitermachen wollen, dann würde ich empfehlen, an der Stelle anzusetzen, wo es um diese Form von Lebenswelt versus Wissenschaftlichkeit geht, eben auch im Zusammenhang mit dem Bildbegriff. Das kann ich jetzt noch, und das ist jetzt der dritte Punkt, den ich Ihnen angekündigt habe, das kann ich Ihnen jetzt auch noch mehr vor Augen führen, besser vor Augen führen im Anschluss an die Tugendhat-Vorlesung am Montag, weil nicht sowohl die Vorlesung als auch dann das zweite, die Diskussion, oder ein Teil der Diskussion, die angeschlossen hat, da einiges illustrieren können, denke ich. Und dazu würde ich jetzt einmal damit beginnen, das ist noch nicht Tugendhat, das ist ja?
Ja? Lebenswertbegriff, wenn wir es auch gerade gelesen haben. Ja. Aber die Frage ist jetzt schon, hat das jetzt eine wesentlich ganz klar die methodologische bis wissenschaftstheoretische Signifikanz davon, sich das anzuschauen? Also selbst wenn ich sage, dass so wie das da steht, dass es methodologisch vorgeordnet ist in einem gewissen Sinne, dass ich mich darum, natürlich hat die Lebenswelt...
Nach Husserl jetzt. Ja, natürlich hat ich bin da vorsichtig, aber, weil es steht, wie Sie sehen, unten stehen ganz andere Sachen, aber Husserl sagt, es ist methodologisch vorgeordnet. Ja,
also und darum, also die Frage ist nur, wenn ich jetzt, wenn ich mich, natürlich ist es klar, dass die Lebenswelt einen Einfluss hat auf die Modellbildung und Theoriebildung, einfach indem sie also die Art, wie wir konstruieren, wenn man so will, mitbedingt. Die Frage ist nur, wenn ich mir also einen halbwegs dicken Falsifikations- oder Verifikationsbegriff habe, mit dem ich die Modellwahl und dann nachher eben die Anwendung des Modells irgendwie stabilisieren kann, ergebnistheoretisch, dann ist ja schön und gut, was so da alles noch vorher passiert ist bei der Modellierung, aber vom wissenschaftstheoretischen Standpunkt kann mir das ziemlich egal sein.
Das kann ich also gut verstehen, dieses Anliegen, das würde ich einmal umsetzen, in der Art zu sagen, selbstverständlich hat die Wissenschaft nicht am Beginn der Welt gestanden. Es gibt was vor der Wissenschaft. Wenn ich aber Wissenschaft habe, erstens, gesetzt den Fall, ich habe Wissenschaft und gesetzt den Fall, ich akzeptiere, dass Wissenschaft hoch wünschenswerte Produkte uns zur Verfügung stellt, die wir, wenn wir uns nach diesen Regeln verhalten, auch weiterentwickeln können. Das ist Voraussetzung 1. Und zweitens, ich habe einen gewissen minimalen Respekt davor, dass Wissenschaft nicht nur am Anfang gestanden ist, nicht nur nicht am Anfang gestanden ist, sondern auch nicht am Ende stehen kann ganz. Also weder werden die Kinder als Wissenschaftler geboren, noch sind sie sozusagen am Ende mit ihrem Leben glücklich und zufrieden, weil sie Wissenschaftler gewesen sind. Es ist eher so, dass da noch gewisses zusätzliches Bedürfnis auch auftritt. Aber wenn ich diese beiden Dinge als Rahmenvoraussetzungen mal anerkenne, wieso soll ich dann nicht im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeiten sozusagen ungeniert und methodisch nicht beeinträchtigt von anderen Dingen operieren, und im Speziellen, warum soll ich nicht, das würde ich sogar noch verschärfen, warum soll ich nicht als Wissenschaftler für meine Methode verantwortlich sein, anstelle von irgendwelchen anderen Leuten, die Aristoteles gelesen haben. Ja? Also als Physiker oder als Biologin, da bin ich doch sicherlich selber am meisten in der Lage, einschätzen zu können, was meine methodologischen Schwierigkeiten sind, und da brauche ich nicht jemanden, der Griechisch lesen kann oder der Husserl lesen kann, oder ich kann ihn sozusagen freundlicherweise auch konsultieren als eine Second Opinion oder sowas, aber eigentlich ist es wissenschaftstheoretisch nicht in meinem Rahmen. So verstehe ich das.
Nein,
ich meine es positiv.
Die Verifikationsinstanz, die mein Wissenschaftsdiskurs ist als Physiker, die müsste mir eigentlich sagen, dass da schon das maximal Mögliche sein an dem, was ich mir an Ehrlichkeit gegenüber meiner Methode zugestehe, weil diese Verifikationsinstanz meine Methode ablehnen wird, wenn sie falsch ist. Da hat eine Grundlagenüberlegung dazu, bringt es
nicht so viel vom... Ich glaube nicht, dass wir da sehr different sind. Okay, vielleicht habe ich es jetzt sozusagen zu polemisch ausgeschmückt. Es war quasi meine Rekapitulation. Ich würde darauf das Folgende sagen. Mein Hinweis darauf, dass es hier zwei Geschichten gibt, die in eine Konfrontation miteinander gehen, und zwar in eine Konfrontation im Hinblick auf mögliche Begründung, greift genau an der Stelle. Denn, wenn ich jetzt mal die Position von Husserl und Heidegger und solchen anderen Phänomenologen, Science-Theoretikern nehme, dann passiert dabei Folgendes. Sowohl Husserl als auch Heidegger würden sagen, es ist tatsächlich für die Begründung und für das richtige Verständnis dessen, was Menschen sind, signifikant und relevant, dass wir nicht mit Wissenschaft ins Leben kommen als allererstes. Und um das plausibel zu machen, ich bin da selber sehr gespalten, aber um das plausibel zu machen, dass es eine Begründungsrelevanz hat, habe ich genau mein Briefbeispiel genommen. Also Husserl, Heidegger würden sagen, wir müssen, und Wittgenstein nebenbei, der späte Wittgenstein an dieser Stelle würde es auch sagen, wir müssen einen praktischen Umgang in diesem Phänomenbereich haben, und zwar als Voraussetzung dafür, dass wir im Einzelfall dann Adressaten überprüfen können. Es geht nicht. Es kann niemals eine funktionierende Postverbindung, ein funktionierender Postverkehr zustande kommen, wenn jedes einzelne Stück von jedem einzelnen Zwischenträger aufwendig identifiziert werden kann. Das geht nicht. Die Identifikation, und das heißt, in dem Fall ist das mein Stand-in für Wissenschaftsmethodologie, nicht? Die systematische, methodologische Auflistung und Korrelation von Einzeldingen zu bestimmten Bezeichnungen, zu bestimmten Aufgaben. Das alles ist nur möglich, ich sage es jetzt mal ungeschützt, ist nur möglich innerhalb einer praktischen Rahmenumgebung. Die Frage ist jetzt, ist nur möglich, wie stark soll ich das machen? Eine Deutung von ist nur möglich ist tatsächlich, es ist begründet. Und das wird vertreten, das wird immer wieder vertreten. Die Lebenswelt ist der letzte Grund. Ohne dass wir essen, trinken, spazieren gehen, mit anderen Leuten blödeln oder sowas, ohne das gibt es keine Wissenschaft. Wissenschaft baut auf darauf und dient ihm natürlich und nützt es aus und kann es auch ruinieren. Das ist keine Frage, aber sie baut darauf auf. Und meine Frage in dem Artikel ist genau darum so pointiert gestellt, ist die Lebenswelt ein guter Grund? Weil ich nicht davon ganz überzeugt bin. Also ich bin an der Stelle methodisch durchaus im Unklaren. Ich glaube, da ist etwas nicht korrekt an dieser Formulierung. Aber dass wir uns mit dieser Formulierung auseinandersetzen können und müssen, ist der Teil der Vorlesung. Also ich vertröste jetzt auch noch ein bisschen, aber ich finde, die Fragestellung ist schon genau richtig.
Ein guter Grund für die Wissenschaft? Also ich wollte nur sagen, dass die Lebenswelt ohne die Wissenschaft auskommen kann, aber die Wissenschaft das nicht ohne die Lebenswelt. Und die Wissenschaft ist distanziert sozusagen und muss nicht Gänsefüßchen so schnell reagieren. Also sie ist nicht, während die Lebenswelt muss ja automatisch irgendwie ablaufen.
Ja. Satz. Ich meine, die Wissenschaft, wenn ich Wissenschaftstheoretiker bin, dann werde ich eher lieber die ganze Zeit daran arbeiten, die Post so zu optimieren, dass nichts Falsches zugesandt wird, als mich um die Lebenswelt zu kümmern.
Das ist richtig, ja. Das ist völlig, das ist mir ganz plausibel. Ja, klar. Ich würde es an der Stelle mal da lassen, weil wir kommen auf das sowieso immer wieder zurück. Man muss nur, damit man die Gefahr verhindert, sozusagen zu pauschale Allgemeinweisheiten zu formulieren, muss man in die Sache reingehen und den einen Hinweis gebe ich noch, aber das ist hier wirklich auch zu lesen, vielleicht komme ich doch das nächste Mal dann nochmal genauer drauf. Ist die Lebenswelt ein guter Grund? Habe ich unter anderem deswegen gefragt, weil Grund an der Stelle zweideutig ist. Grund wofür, kann man einerseits sagen, kann man Lebenswelt als einen Grund heranziehen und andererseits kann man darauf etwas begründen, ne? Kann man da was drauf aufbauen. Und das wiederum, so würde ich es jetzt einmal abschließen, vorläufig, ist für mich eine Frage dessen, wie die beiden Geschichten, nämlich die Geschichte, ich gehe zum Postkastel, hole das Ding heraus und denke mir nichts dabei, und die andere Geschichte, ich weiß natürlich nur, was Post ist auf die Dauer, wenn ich auch weiß, was verfehlte Adressfestlegungen sind, wie ich diese beiden Geschichten ineinander schiebe. Und das wird umzuschalten gleich auf die Tugendtatsache nochmal. Das hat sich nämlich interessanterweise auch als Problem im Vortrag von Tugendhat und dann in der Diskussion nach diesem Vortrag ergeben und hilft mir darum, das also noch einmal ein bisschen von einer anderen Seite zu beleuchten, um es wittgensteinianisch korrekter zu formulieren, worum es da geht und in eine Begriffsweise zu bringen, die mit diesem Manuskript 115 und was wir ständig damit ja auch schon diskutieren, korreliert. könnte man so beginnen, könnte man mit der Beobachtung beginnen, Wiedererkennen impliziert einen Vergleich. Wiedererkennen gibt es nur erstens in der Zeit und zweitens durch komparative Techniken. Das ist der Punkt, mit dem wir auch vergangenes Semester beschäftigt waren. Und wir waren auch schon damit beschäftigt, dass dieses Wiedererkennen und Vergleichen im Traktat in einer anderen Weise auftritt, wie im Manuskript 115. Im Traktat ist der Vergleich zwischen Bild und Sachverhalt. Und dieser Vergleich hat die Besonderheit, man kann sagen, also diesen rauen Charme, diesen ganz besonderen Charme, dass die Instanz, die den Vergleich durchführt, durchfällt. In der philosophischen Überlegung, dass ich hatte Ihnen die Hackerstellen vor 14 Tagen, glaube ich, präsentiert, ne, dass ich das eigentlich im gewöhnlichen Verständnis die Instanz ist, die vergleicht zwischen dem Bild, wenn der Satz ein Bild ist, aber allgemein auch jeder Art von Bild und dem, was davon abgebildet wird, dass ich das diesen Vergleich durchführt, das tritt im Traktat nur entweder viel weiter unten oder viel weiter oben auf. Das ist die Besonderheit. Als empirisches Anhängsel, Erkenntnistheorie ist eine Frage der Psychologie, das interessiert uns nicht. Das im Traktat mit der großen Geste würde der Wittgenstein dem Konnektionismus und sowas völlig freie Fahrt geben, würde sagen, das sollen sich die ausmachen, wie wir den Vergleich schaffen, nicht? Um den Hinweis zu machen, das sollen sich die Kognitionswissenschaftler ausmachen. Das ist sicherlich interessant, aber das tangiert uns nicht, weil wir sind damit beschäftigt, Prinzipien von möglicher Welterkenntnis aufzustellen. Und für die Prinzipien möglicher Welterkenntnis ist die Tatsache, dass es da so einzelne Maxeln gibt, die die Welt erkennen, eher unwichtig. Das ist die Hochnäsigkeit der Philosophie, die an dieser Stelle zuschlägt. Es ist also zwischen der Logik der Sprache und der Logik der Welt der Zusammenhang. Und dass ich fällt entweder ganz runter oder aber es hat dann einen zweiten Platz auch noch und das ist ganz drüber. Das ist das metaphysische Subjekt, das jenseits der Welt und seiner eigenen subjektiven, empirischen Befindlichkeit ist. Also so ganz oben, viel zu weit oben und viel zu weit unten, um es locker zu sagen, kommt das Ich vor, aber in der entscheidenden Rolle den Vergleich zwischen Bild und Sachverhalt zu bewirken, den man braucht, um von Wiedererkennen reden zu können, hat es keinen methodologischen, systematischen Ort. Die interessante Geschichte im Zusammenhang mit Manuskript 115 ist jetzt die, dass das Bild, um das es hier geht, nicht einfach der Satz ist, wie im Traktat, sondern er operiert mit Genrebildern, mit Schlachtbildern, mit Napoleon, auch mit Satz als Bild soll sein, aber das sind sozusagen Bilder in einem lockereren Sinn und, das ist jetzt das Wichtige, das Ich, das man dazu braucht, vergleichen zu können zwischen Bild und Sachverhalt, dieses Ich ist jetzt in die Philosophie gerückt. Das ist in der Philosophie drinnen und er akzeptiert das Wiedererinnern, um es also ganz schlicht und einfach zu ihm zu sagen, etwas mit Gedächtnis zu tun hat. Man sollte glauben, es ist banal, es ist auch banal, es ist aber wichtig im Vergleich zum Traktatus, weil in Traktatus kommt kein Gedächtnis vor und seine besondere Position in den Notebooks und eben im Manuskript 115 besteht jetzt dann darin, dass er sich an diese Banalität bequemt, sich ihr annähert und jetzt vor der Frage steht, wenn ich hier das Subjekt drinnen mit hineinnehme in diese Abbildtheorie, welche neuen besonderen Fragen stellen sich an dieser Stelle? Und das Wichtigste und Erste, was sich dabei stellt, das haben wir nun wirklich Länge mal Breite im vergangenen Semester diskutiert, ist, dass die Bilder von denen man hier spricht, plötzlich in einer sehr bemerkenswerten Verdoppelung auftreten, nämlich als innere Bilder und als äußere Bilder. Dass sie auftreten als Gedächtnisbilder, als Vorstellungsbilder und als Bilder, die an der Wand hängen. Das gibt ein hochkompliziertes Verhältnis, zu dem ich heute am Ende, denke ich, noch kommen will und was sagen möchte. Ich lasse das jetzt einmal nur so hier angedeutet und sage dazu jetzt mal das Folgende, dass das, was man jetzt hier schon sagen kann im Hinblick auf die phänomenologisch apokalyptisch ist nicht das richtige Wort, der mystische Touch, der da drinnen liegt in vielen von den Formulierungen, von der Art, man muss die Zeit ausschalten, man muss das Bild alleine reden lassen. Das, wo wir damit beschäftigt sind, hat jetzt die Besonderheit, dass Wittgenstein einerseits die Rolle des Subjektes anerkennt, in einem Erkenntniszusammenhang mit Hilfe von Bildern. Und zweitens aber, kaum hat er das irgendwie anerkannt, kaum hat er sich damit beschäftigt zu sagen, okay, wir sind hier als Subjekt involviert, schaltet er das Ding so, dass das Subjekt erst wieder unter ferner Liefen auftritt, dass das Subjekt erst wieder die Adressatin ist und nicht die Tätigkeitsinstanz, indem er nämlich dem Bild den Vorrang gibt. Also eine Konsistenz, eine Linie, die sich durchzieht vom Traktat in diese späteren Phasen, ist die, dass er diese Vermeidungsstrategie, die darin besteht, dass das Subjekt im klassischen Sinn als das tätige Zentrum der Weltkonstitution, um es ein bisschen schlagwortartig zu sagen, das wird auch an dieser Stelle gleich wieder mal gebrochen, indem er die wichtigen Funktionen in diesem Zusammenhang dem Bild in seinem Sichtzeigen zuschreibt.